Radio SRF.
Rudolf Strahm, die Überraschung der Woche war die Ankündigung Luxemburgs, den automatischen Informationsaustausch einzuführen, also de facto ja das Bankgeheimnis abzuschaffen. Das kam ja ziemlich plötzlich. Oder hatten Sie das so schnell erwartet?
Es war vorauszusehen. Ich möchte erinnern, dass Frau damals Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf schon diese Töne im Dezember letzten Jahres gehört hat in Luxemburg, zurückgekommen ist und ja bei uns gesagt hat, wir müssen auch über die Bücher gehen und große Schelte gekriegt hat. Aber jetzt hat uns die Realität eingeholt. Man muss einfach sehen, der Harmonisierungsdruck in Bezug auf die Steuererfassung ist weltweit und auch in Amerika. Ging natürlich vor allem von amerikanischen FATCA-Gesetzgebung aus.
Die hat also eine wichtige Rolle gespielt.
Und ich glaube, sie hat das ausgelöst. Sie hat das sicher jetzt bewirkt, dass Luxemburg als starker europäischer Finanzplatz natürlich sich auch dem amerikanischen Steuerregime unterziehen muss.
Warum konnten die Amerikaner damit eigentlich so großen Druck aufbauen mit FATCA?
Weil sie Amerikaner sind. Das heißt, eine Bank, die international oder global tätig sein will, muss mit dem Dollarraum operieren können. Und wenn eine Bank nicht kooperiert, dann kann mit den USA und mit der amerikanischen Steuerbehörde, dann kann sie auch nicht gleichberechtigt in den USA operieren. Sie kann sogar unter Druck kommen, weil jede amerikanische Bank, die mit einer von den USA angeklagten Auslandbank weiter kooperiert, macht sich auch strafbar. Das ist übrigens nicht neu. Das haben wir schon beim sogenannten Qualified Intermediary 2001 erlebt. Und das hat uns jetzt eingeholt. Und in dem Sinn war das den Fachleuten eigentlich war das klar und war vorauszusehen, aber viele wollten es nicht wahrhalten.
FATCA hat also eine große Rolle gespielt, vielleicht den Ausschlag gegeben. Und die Steueroasen-Lecks, die haben dann nochmal eine neue Dynamik in die Diskussion gebracht?
Sicher hat das auch jetzt, ich glaube nicht, die neue Dynamik ausgelöst, aber sie hat sie sicher politisch, psychologisch verstärkt. Aber ich möchte erinnern, eigentlich ist alles nicht so schnell gekommen. Ich möchte erinnern, dass in der OECD schon lange daran gewerkelt wurde, in Fachgruppen gegen das Money Laundering, also die Geldwäscherei, aber auch in Bezug auf die Harmful Tax Competition, also den unlauteren Steuerwettbewerb. Und man wusste, was kommt. Man weiß auch, dass die großen europäischen Länder jetzt Druck ausüben über die EU, in Europa noch ein harmonisiertes System einzuführen. Und das ist natürlich auch bedeutet Druck auf die Schweiz.
Einer hält bisher standhaft dagegen, das ist Österreich. Österreichs Finanzministerin Vector will sich weiterhin mit aller Kraft ja für das Bankgeheimnis einsetzen. Wann kippt denn auch Österreich?
Ich glaube, bald. Sie wissen, in Österreich ist eine Koalitionsregierung. Der Ministerpräsident, respektive der Kanzler, hat schon angedeutet, dass man mit Europa kooperieren will. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Europa will eine Harmonisierung und ich glaube, das ist eigentlich seit langem klar. Europa toleriert nicht mehr Steueroasen und Steuerfluchtinseln in ihrem Hoheitsgebiet und im ganzen Kontinent. Und deswegen der Druck auf Österreich, deswegen auch der Druck auf die Schweiz. Ich glaube, es war vorauszusehen. Es ist eher das Problem der Politik, dass sie dieser Dynamik nachhinkt und sehr viele Leute einen schmerzhaften Lernprozess einschalten müssen, der dann auch zu Misstönen führt.
Die Schweiz hält ja offiziell noch an der Abgeltungssteuer fest, aber wie lange kann sie das noch?
Im Prinzip ist das System der Abgeltungssteuer implodiert. Das weiß man auch im Bundesrat. Es ist auch hier eine Frage der Zeit, wann gibt man das bekannt. Aber sobald jetzt Luxemburg natürlich auf den quasi automatisierten Datenaustausch einschwenkt, und das war wirklich die harte Bastion in Europa, weiß man, dass nach dem Meistbegünstigungsprinzip, also alle gleich begünstigt oder eben die am meisten Begünstigten gleich begünstigt werden, dass sich das auch in der ganzen EU-Zone durchsetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Arrangement zwischen der Schweiz und europäischen Ländern oder mit der EU dann eine Art Regularisierungsstrategie zur Abgeltung von bisherigen Fluchtgeldern dann noch rettet. aber nicht mehr das konkrete Abgeltungssteuermodell, wie es von den Privatbankiers entwickelt worden ist. Das ist, glaube ich, in sich zusammengebrochen. Nur ist es, wie ich schon gesagt habe, immer auch eine psychologische Schwelle, das dann offen bekannt zu geben, weil gerade in der Schweiz jedes Regierungsmitglied dann unter dem Verratsverdacht steht und deswegen...
Möchte niemand der Erste sein?
Man sucht den richtigen Zeitpunkt. Ich nehme an, der richtige Zeitpunkt wird dann bei der Behandlung des FATCA-Abkommens in diesem Jahr sein, im Parlament. Dort wird man ja dann alle Auswirkungen auch offenlegen müssen.
Ist denn der Schweizer Finanzplatz überhaupt schon fit genug für den automatischen Informationsaustausch oder bricht dann zu schnell zu viel vom Vermögensverwaltungsgeschäft weg, sodass es dann zu großem Stellenabbau kommt?
Erstens ist es schwierig zu prognostizieren. Zweitens müsste man aber differenzieren. Ich glaube, die global international tätigen Banken, die beiden Grossbanken zum Beispiel, auch Bank Bär, haben sich eingerichtet. Schon lange. Die haben ja viel mehr jetzt sich spezialisiert auf sogenannte institutionelle Vermögen, also Vermögen von Versicherungen, Pensionskassen, anderen Banken und nicht mehr auf die Privatvermögen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Privatbanken in Genf und aber auch in Zürich, St. Gallen massiv treffen wird, weil sie tatsächlich ihr Businessmodell auf private Steuerfluchtgelder ausgerichtet hatten. Und die haben wahrscheinlich einen enormen Strukturanpassungsbedarf, der schmerzhaft sein könnte. Aber für den gesamten Finanzplatz ist das heute schon kein Problem mehr.
In Luxemburg ging es dann recht schnell mit der Entscheidung, weg vom Bankgeheimnis zu gehen, hin zum automatischen Informationsaustausch. Warum werden so grundlegende Entscheide in Luxemburg eigentlich immer so schnell durchgedrückt und warum geht es in der Schweiz so langsam?
Weil wahrscheinlich in Luxemburg mal der Regierungschef sehr fast als charismatische Figur natürlich sehr etabliert ist, sehr proeuropäisch orientiert ist. Und wenn er dann einschwenkt auf ein Europathema, dann ist offensichtlich in Luxemburg praktisch die Sache gelaufen. Wir haben in der Schweiz einfach eine andere Struktur. Wir haben halt in Bezug auf die Bankeninteressen halt eine Art oligarchisches System. Wenn die Banken, die Bankiervereinigung oder Grossbanken nicht einverstanden sind und nach Bundesbern pilgern und sagen, wir wollen das Bankgeheimnis aufgehoben haben, für unsere Interessen, solange läuft nichts. Und da haben wir einfach eine andere Struktur.
Es gab ja noch eine Überraschung diese Woche, abgesehen von Luxemburg, eine der unerfreulichen Art allerdings. Zypern braucht noch mehr Geld für die Rettung als gedacht, nämlich 23 statt, wie bisher angenommen, 17 Milliarden Euro. Aber wo soll das zusätzliche Geld denn noch herkommen? Der kleinere Betrag war ja schon ein Riesenproblem.
Ich gehe davon aus, dass auch nach dem bisherigen Mechanismus das refinanziert werden muss. Einerseits Darlehen der Europäischen Zentralbank und andererseits aber auch Beiträge aus dem Europäischen Rettungsfonds, respektive in Zukunft dem Europäischen Finanzmechanismus, der ja mit Bedingungen verbunden ist. Ich glaube, diese zusätzlichen 6 Milliarden sind nicht das Hauptproblem, die sind refinanzierbar, wenn ich an die mehrstelligen, die großen Milliardenbeträge für andere Staaten, Italien, Spanien, Portugal, anschaue. Hingegen hat es natürlich einmal mehr ein Element des Vertrauensbruchs, gerade mit den Südeuropäern, so kurz nach dem letzten Deal in Zypern schon wieder eine Refinanzierung. Und das zeigt, dass einfach da tiefgreifende Strukturprobleme bestehen bleiben, auch wenn man kurzfristig jetzt durchwurstelt. Aber diese tiefgreifenden Probleme schiebt man natürlich vor sich her.
Eine Diskussion, die schon länger läuft. Eine weitere Diskussion, die schon länger läuft und die auch diese Woche zu reden gab, ist die 1:12-Initiative, die ja die Jusos angeschoben haben. Die Arbeitgeber behaupten nun, sie schade der Wirtschaft. Wie gefährlich wäre denn diese Initiative, wenn sie durchkäme für den Wirtschaftsplatz, Rudolf Strahm?
Das ist eine hochemotionale Geschichte. Viel ist Psychologie darin. Ich glaube, 80% der Politik ist Psychologie und Symbolik. Und vielleicht nur gerade in dieser Frage nur 20% effektive Ökonomie. Wer würde betroffen sein? Die schweizerische Wirtschaft, vor allem die KMU-Wirtschaft, wäre fast nicht betroffen. Die haben 1:12, respektive Eigentümerunternehmer mehr aus der Firma ziehen, ist es in Form von Dividenden, also Kapitalleistungen. als Entschädigung und das würde dann nicht darunter fallen.
Obwohl es auch bei KMU einige Ausreißer gibt, wie zuletzt zu lesen war.
Es gibt einige Ausreißer, wobei, wenn Sie genau lesen, ist nicht klar, wie viel das jetzt dieses 1:12 im Lohnbereich überschritten worden ist und nicht eben kombiniert mit Kapitalentschädigungen, nicht wahr? Also Dividenden. Bei Familien-AGs bekommt man eben das Geld nicht nur über Löhne, sondern über Dividenden auch. Das ökonomische Kriterium ist eher bei internationalen Gesellschaften, die den Sitz in der Schweiz haben. Sicher nicht nur wegen der Löhne, sondern auch wegen der Steuerfrage und so weiter, der Sondersteuerstatus. Wir haben 20.000 ausländische Firmen mit sogenanntem Sondersteuerstatus, die zum Teil viel kosten, aber keine Steuern zahlen.
Und sehr umstritten.
Und das ist wahrscheinlich eine Blackbox. Das können weder die Linken noch die Rechten, auch nicht der Arbeitgeberverband, einschätzen, was das dort bewirken wird, diese Abwanderung. Aber im Hintergrund ist ja die Grundproblematik dieser 1:12 Auseinandersetzung, die da gehässig worden ist mit Klassenkampfparolen, ist natürlich die Glaubwürdigkeit der wirtschaftlichen Elite gegenüber dem Bürger. Das ist ja das Grundproblem, dass hier einfach jetzt ein symbolisches Ventil sucht.
Und wäre es sinnvoll, dann die Initiative einzuführen oder nicht, aus Ihrer Sicht?
Ja, hören Sie, also Sie wollen für mich fast jetzt ein Bekenntnis. Ich bin immer der Meinung gewesen, man soll die Reichen nicht bestrafen, sondern man soll sie lückenlos und hoch angemessen besteuern und lückenlos besteuern. Ich persönlich finde die andere Initiative der Gewerkschaften, nämlich die Mindestlohninitiative, die dann die untersten Löhne anheben will auf 22 Franken pro Stunde, finde ich strukturell viel bedeutsamer als dieses 1:12. 1:12 ist ein Ventil, ich finde es sympathisch, ich finde es eigentlich originell, dass die Juso mal auch etwas getroffen haben, dass auch die Volksseele und nicht nur eine elitäre Problematik ist, aber ich würde mich nicht engagieren für das 1:12. Ich würde dann eher sagen, die Mindestlohnfrage ist dann essentiell für die Schweiz und auch für die Zuwanderungsproblematik.
Volksseele getroffen, sagen Sie. Die Stimmung in der Schweizer Bevölkerung ist im Moment ja geprägt von einer großen Wut auf die da oben, wie ja auch das klare Ja zur Minderinitiative gezeigt hat. Vor diesem Hintergrund räumen Sie der 1:12 Initiative gute Erfolgschancen ein?
Ich räume ihre Chancen ein. Und es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie der Abstimmungskampf geführt wird, ob da glaubwürdige Bürgerliche auch wirklich das auch bekämpfen können. Aber wie gesagt, der tiefere Graben ist diese Glaubwürdigkeitslücke zwischen wirtschaftlicher Elite und Bürger. Und die wird einige Zeit noch anhalten. Da braucht es jetzt sehr viel geschickte Arbeit. Ich persönlich würde empfehlen, Economy Suisse, die sind jetzt verbrannt und unglaubwürdig, aus dem Spiel zu lassen. Sonst ist das Schicksal der 1:12 Initiative geht sicher in Richtung Ja. Es kommt jetzt auf den Abstimmungskampf an.
Rudolf Stramm, vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.